Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 1 bis 15. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Christ ist erstanden von der Marter alle, das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen, seit dass er erstanden ist, loben wir den Herrn Christ. So lautet eines der ältesten deutschen Kirchenlieder. Und wir wollen in diesen Ostertagen einstimmen, in dieses fröhliche Lob Gottes und uns neu vergegenwärtigen, was es für uns bedeutet, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Über drei wunderbare Tatsachen wollen wir uns heute anhand unseres Predigttextes freuen. Erstens, die himmlische Macht Gottes triumphiert über die irdische Macht. Zweitens, das göttliche Leben triumphiert über den Tod. Und drittens, die Wahrheit triumphiert über die Lüge. Die himmlische Macht Gottes triumphiert über alle irdische Macht. Wenn wir uns das Passionsgeschehen anschauen, dann spüren wir etwas von der Größe irdischer Macht. Die jüdische Obrigkeit macht im Verein mit der römischen Besatzungsmacht, mit unserem Herrn Jesus Christus, was sie will. So sieht es zumindest aus. So nehmen wir es wahr. Und hinter dem Entschluss des Pilatus, den Herrn Jesus Christus den Juden zu übergeben, zur Kreuzigung auszuliefern, steht dann doch letztlich die Macht des Römischen Reiches. Wir wissen, dass er es sich nicht leisten konnte, den Juden zu widerstehen, als sie sagten: Wenn du nicht willig bist, dann handelst du gegen den Kaiser. Es gab einige Probleme zwischen Pilatus und dem Kaiser. Und wenn er sich nun entscheidet, hier den Herrn Jesus Christus auszuliefern an die Juden, dem Tode auszuliefern, dann steht dahinter letztlich die Macht des Römischen Reiches, die Macht Roms. Und wer kann dieser Macht widerstehen? Und diese Macht Roms ist es, die jetzt durch vier Soldaten auch das Grab, in das man den Leichnam Jesu gelegt hat, absichert. Der Hohe Rat hatte Pilatus darum gebeten, weil man befürchtete, dass man den Leichnam Jesu stehlen würde und es dann heißen würde, seine Jünger hätten ihn. Und es dann heißen würde, er sei von den Toten auferstanden, wie es Jesus prophezeit hatte. Das wollten sie nun unbedingt vermeiden. Wir lesen in Kapitel 27, in den Versen 62 folgende. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Es ist übrigens interessant, dass sie sich daran erinnerten, im Unterschied zu den Jüngern und Jüngerinnen Jesu. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten, und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Jetzt konnte also nichts mehr passieren, so meinte man. Was hier geschieht, ist eigentlich typisch für die gesamte Geschichte des Reiches Gottes, für die Geschichte der Gemeinde Jesu. Immer wieder stand das Reich Gottes, stand die Gemeinde Jesu in der Auseinandersetzung mit den Mächtigen in dieser Welt. Die erste Gemeinde, das lesen wir in der Apostelgeschichte, in den ersten Kapiteln, hatte es zu tun mit der jüdischen Obrigkeit. Die Apostel wurden eingesperrt und geschlagen. Man verbot ihnen, im Namen Jesu zu reden, das Evangelium zu verkündigen, von der Auferstehung Jesu zu sprechen. Die Gemeinde Jesu wurde verfolgt, sie wurde zerstreut. Und später kamen dann die blutigen Verfolgungen durch Rom und im Mittelalter durch die römisch-katholische Kirche. In den letzten fast 70 Jahren hatten wir in den westlichen Ländern Ruhe und die Christen haben eine gewisse Anerkennung von Seiten des Staates und der Gesellschaft genossen. Und nun beobachten wir, dass sich das zunehmend ändert. Und wenn wir uns nicht täuschen, gehen wir auf eine europäische Diktatur zu, in der es keinen Platz für solche gibt, die noch festhalten am Evangelium, die noch festhalten an der Autorität der Heiligen Schrift der Bibel. Das zeichnet sich mehr und mehr ab. Das Wort Gottes verbietet uns, uns mit Gewalt zur Wehr zu setzen. Wir haben den Leidensweg zu gehen. Wir haben dem Herrn Jesus Christus, dem Lamm Gottes, nachzufolgen. Auch wird uns der Weg des rechtlichen Widerstandes genommen, indem man die Gesetze verändert oder sie in einem antichristlichen Geist auslegt. Die Gemeinde Jesu ist zur Ohnmacht verurteilt. Paulus schreibt im Brief an die Römer, zitiert aus dem Alten Testament, wir sind geachtet wie die Schlachtschafe. Und da ist es unendlich tröstlich, ja frohmachend, wenn wir uns mit der Osterbotschaft beschäftigen und erkennen in dieser Osterbotschaft, dass die himmlische Macht größer und stärker ist als jede Art von irdischer Macht. Es ist schon etwas Gewaltiges, was sich hier abspielt. Es handelt sich nicht um einen Kampf, um ein zähes Ringen, wie wir es vielleicht von einem sportlichen Wettkampf kennen, sondern von einem Moment zum anderen wird klar, wer die unumschränkte Macht nicht nur im Himmel, sondern auch auf dieser Erde hat. Schlagartig ändert sich die Situation. Ein Beben erschüttert die Erde, so lesen wir. Ein Engel vom Himmel betritt den Schauplatz und wälzt mit spielender Leichtigkeit den Stein vom Grab. Seine Gestalt war, so lesen wir hier in Vers 3, wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Soldaten, diese hartgesottenen, kampferprobten Männer, erschrecken zutiefst so sehr, dass sie wie tot umfallen. Die Starken werden ohnmächtig, die Macht Gottes triumphiert über die Macht der Menschen. Ihr Lieben, das ist eine frohe Botschaft für uns, wenn es so aussieht, als sei für das Reich Gottes und für die Gemeinde Jesu angesichts der irdischen Mächte alles verloren. Nun, wir wissen aus der Geschichte, aus dem Wort Gottes zunächst einmal und dann auch aus der Geschichte der Gemeinde Jesu, aus der Kirchengeschichte, dass Gott nicht immer seine Überlegenheit über alle irdischen Mächte in dieser Art und Weise demonstriert, wie wir es hier vor Augen haben, in diesem Geschehen, in diesem Ostergeschehen. Es gibt Zeiten, in denen Gott es den irdischen Mächten und den dahinterstehenden, unsichtbaren Finsternismächten erlaubt, zu handeln, böse Dinge zu tun. Als der Herr Jesus Christus im Garten Gethsemane festgenommen wurde, sagte er zu den Obersten des jüdischen Volkes: Ich bin ständig im Tempel gewesen, ich habe täglich im Tempel gepredigt in dieser Zeit und ihr habt keine Hand an mich gelegt, aber jetzt ist eure Stunde da und die Macht der Finsternis. Solche Zeiten gibt es natürlich. Da ist nicht zu sehen von der Macht Gottes. Da ist nicht zu sehen von der Überlegenheit Gottes über alle irdischen Mächte und alle Finsternismächte. Da ist die Stunde des Menschen und da ist die Macht der Finsternis offenbar. Das hat Gemeinde Jesu immer wieder erlebt. Das haben wir vielleicht auch im persönlichen Leben so erfahren, hin und wieder. Und dagegen kann man im Augenblick nichts unternehmen, gar nichts unternehmen. So wird es sein, wenn der Antichrist in dieser Welt regieren wird. Da ist die Gemeinde Jesu, da ist das Volk Gottes zur Ohnmacht verurteilt. Deshalb ist es wichtig, dass wir in dieser Zeit noch das tun, was wir tun können, im Blick auf die Verkündigung des Evangeliums. Und darum beten, dass der Herr hier und dort noch eine offene Tür schenkt für sein Wort. Jetzt ist noch Zeit dazu. Es kommt die Zeit der Finsternis, es kommt die Zeit, in der man nicht mehr wirken kann. So sagt der Herr Jesus Christus selbst. Das ist dann die Stunde des Menschen und das Offenbarwerden der Mächte oder der Macht der Finsternis. Also Gott demonstriert seine Macht und seine Herrlichkeit nicht immer so, dass es die Menschen wahrnehmen. Dass hinter all dem seine unsichtbare Macht und Herrlichkeit immer noch Regie führt. Das ist etwas, was sich dem Glaubensauge darstellt, was der Mensch mit seinen normalen Sinnen, mit seinen natürlichen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Das wissen wir im Glauben, dass Gott immer noch auch in solchen Situationen der ist, der regiert, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Aber rein äußerlich sieht es dann ganz anders aus. Aber es gefällt Gott und es hat ihm immer wieder in der Vergangenheit gefallen, auch hier und da Akzente zu setzen und deutlich zu machen, sichtbar in dieser Welt deutlich zu machen, dass er das Sagen hat und niemand anders. Das gibt es auch immer wieder und das hat es auch zur Zeit der ersten Gemeinde gegeben. Denken wir nur an jenes Geschehen, als Petrus sich im Gefängnis befand. Er schlief in der Nacht vor seiner geplanten Hinrichtung zwischen zwei Soldaten. Er war angekettet an sie. Wachen waren noch vor der Tür. Da kommt der Engel des Herrn hinein in seine Zelle, weckt ihn auf, fordert ihn auf, seinen Mantel umzulegen, seine Sandalen anzuziehen und ihm zu folgen. Und dann gehen sie vorbei an die Wachen bis hin zum eisernen Tor, das zur Stadt führte, und das tut sich ihnen wie von selbst auf. Gott greift ein, unmittelbar. Das tut Gott auch. Das schenkt er auch immer wieder. Eine solche Demonstration seiner Macht, die niemandem verborgen sein kann. Er tut es nicht immer, aber er tut es eben auch. Und so dürfen wir es auch immer wieder erfahren in unserem Leben. Und wir wollen auch damit rechnen. Wir wollen immer wieder mit dieser triumphierenden Macht Gottes rechnen. Und davon ausgehen, dass er stärker ist als alle Mächte der Finsternis und stärker ist als all das, was sich von Seiten irdischer Mächte gegen die Gemeinde Jesu und letztlich gegen Gott selbst erhebt. Wir beten oft das Vaterunser. Es gibt wohl kaum einen Tag, an dem ich das Vaterunser nicht bete, manchmal zweimal am Tag, ganz bewusst, weil es so unwahrscheinlich inhaltsreich ist, weil es uns der Herr Jesus selbst aufs Herz gelegt hat, so zu beten. Man muss es nicht wörtlich beten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr lohnenswert ist für unseren Glauben, es uns ungemein stärken kann im Glauben, wenn wir es auch so wörtlich beten. Und da heißt es dann zum Schluss, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gemeint ist nicht das Böse, sondern gemeint ist der Böse, gemeint ist der Satan. Die ganze Welt liegt im Argen, die ganze Welt steht unter der Herrschaft, unter dem Machteinfluss der Finsternis, des Satans. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Satan. Und dann heißt es, und da sehen wir den Zusammenhang, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Die Macht gehört nicht dem Satan, sie gehört nicht dem Bösen. Es geht nicht um seine Herrlichkeit. Es geht nicht um die Größe seines Reiches. Sondern dein, Herr Jesus Christus, ist die Macht und die Herrlichkeit und die Kraft in Ewigkeit. Dein ist das Reich. Und darauf sollten wir uns immer wieder besinnen und das sagt uns die Osterbotschaft. Das feiern wir. Niemand anders in dieser Welt, in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt, hat das Sagen als Gott allein. Er allein, so heißt es in einem Psalmwort, er allein ist mächtig. Darauf wollen wir uns besinnen, in Zeiten der Anfechtung, der Not, wenn die Mächte der Finsternis sich aufmachen, wenn die Welt sich mehr und mehr gegen die Gemeinde Jesu stellt. Dass die göttliche Macht, die himmlische Macht triumphiert über die weltliche Macht und auch über die Macht der Finsternis, die dahinter steht. Das Zweite, das göttliche Leben triumphiert über den Tod. Welche Macht hat doch der Tod? Wer kann ihm trotzen? Wer kann ihm widerstehen? Niemand in dieser Welt hat bisher den Kampf gegen den Tod gewonnen. Auch die stärksten Naturen, auch die besten Ärzte mussten schließlich vor dem Tod kapitulieren, vor seiner Macht. Der Traum vom ewigen Leben wurde vergeblich geträumt. Die schreckliche Realität des Todes bedeutet für den Menschen das Aus aller Wünsche, aller Sehnsüchte, aller Pläne und auch aller Hoffnungen. Und so erging es den Jüngern und Jüngerinnen Jesu angesichts seines Todes. wie wir schon gehört haben, heute Morgen, es wäre nicht nötig gewesen, wenn sie sich daran erinnert hätten, dass der Herr Jesus nicht nur von seinem kommenden Leiden und Sterben gesprochen hatte, sondern auch von seiner Auferstehung. Offensichtlich hatten sie das vollkommen vergessen. Deshalb waren sie so verzweifelt, so ohne Hoffnung. Ich sage noch einmal, bei den Feinden Jesu, da finden wir das, dass sie sich gut daran erinnern konnten, dass der Herr Jesus das prophezeit hatte, dass er auferstehen würde von den Toten. Aber die Jünger hatten das offensichtlich vergessen. Und deshalb waren sie in großer innerer Not, in tiefer, tiefer Traurigkeit, in tiefer Resignation und Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Welche Hoffnungen waren mit der Person Jesu für sie verbunden? Wir lesen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, in der Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die unterwegs waren von Jerusalem in ihr Heimatdorf Emmaus. Unterwegs gesellt sich der auferstandene Herr zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Er spricht sie an, er fragt sie, was sind das für Dinge, Vers 17, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Jetzt kommt's. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Das heißt, alle ihre Hoffnungen waren zerschlagen worden durch den Tod Jesu. Sie aber hatten gehofft, er würde Israel erlösen. Und nun war alles ganz anders gekommen. Sie hatten keinen Blick für die geistliche Wirklichkeit. Es war nun alles aus für sie. Der Tod Jesu hatte allem Hoffen ein jähes Ende bereitet. Jesus war tot, daran gab es keinen Zweifel. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, einmal aus dem 27. Kapitel, die Verse 57 folgende. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu, der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, das war die Mutter des Jakobus, von der auch in Kapitel 28 die Rede ist. Maria von Magdala, die eine herausragende Rolle spielt im Ostergeschehen, und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Jesus war tot, da gab es keinen Zweifel. Und wenn wir in Kapitel 28 lesen, dass sie sich früh morgens auf den Weg machten, das war wohl ungefähr gegen 5 Uhr morgens, um den Leichnam Jesu zu salben, ihm einen letzten ehrenvollen Dienst zu erweisen, dann suchten sie eben den toten Jesus. Sie suchten seinen Leichnam. So sagt dann ja auch der Engel, der ihnen erscheint, zu ihnen: Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Sie denken nicht an die Worte Jesu, dass er auferstehen würde. Und nun kommt in diese totale Traurigkeit, Resignation und Ohnmacht die gewaltige Botschaft: Jesus lebt. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. So die Worte des Engels. Und dann haben sie anschließend noch eine Begegnung mit dem Auferstandenen selbst. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Ostern, Ostern, Frühlingswehen, Ostern, Ostern, Auferstehen. Aus der tiefen Grabesnacht, Blumen sollen fröhlich blühen, Herzen sollen heimlich glühen, denn der Heiland ist erwacht. Der im Grabe lag gebunden, hat den Satan überwunden, und der lange Kerker bricht. Frühling spielet auf der Erden, Frühling soll's im Herzen werden, herrschen soll das ewige Licht. Nun, der Frühling lässt in diesem Jahr lange auf sich warten. Aber dennoch feiern wir das Osterfest, das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Das Leben hat triumphiert über den Tod. Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Wir haben schon etwas gehört heute Morgen aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 15. Kapitel. Das Problem, das die Korinther hatten, bestand darin, dass einige unter ihnen nicht glauben konnten, dass es eine leibliche Auferstehung von den Toten gäbe. Und Paulus erklärt ihnen das, wie es sich verhält, und er sagt zu ihnen: Wenn ihr nicht glaubt, dass ihr einmal leiblich von den Toten auferstehen werdet, wenn ihr das nicht glaubt, dann bedeutet das, dass ihr auch nicht glaubt, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist. Wenn Jesus aber nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre euer Glaube vergeblich. Dann wären wir auch falsche Zeugen. Dann wären wir noch und ihr wärt noch in euren Sünden. Dann wären wir noch verloren, auf ewig verloren. Und dann mündet das Ganze hinein in diese wunderbare Aussage: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Christus ist von den Toten auferstanden. Daran gibt es keinen Zweifel. Und darum werden auch wir einmal leiblich von den Toten auferstehen. Das ist seine Argumentation. Aber nun ist Christus auferstanden von den Toten, ruft Paulus hier triumphierend aus. Der Vater hat den Sohn von den Toten auferweckt. Es ist interessant, dass wir in der Bibel immer wieder diese beiden Seiten finden. Einmal, dass der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist, und zum anderen, dass der Vater ihn von den Toten auferweckt hat. Beides bezeugt die Bibel. Der Herr Jesus hatte es gesagt, wir lesen es in Johannes Kapitel 10, dass er sein Leben geben würde für seine Schafe und dass er es wiedernehmen würde. Herr Jesus hatte also die Vollmacht, das Leben wiederzunehmen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite besteht darin, dass deutlich bezeugt wird, dass der Vater den Sohn von den Toten auferweckt hat. Und was bedeutet das, dass der Vater den Sohn von den Toten auferweckt hat, das bedeutet, dass er sein großes Opfer, das Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, angenommen hat, wodurch wir gerechtfertigt sind vor Gott. Seine Auferstehung, also seine Auferweckung von den Toten, bedeutet, dass der Vater das große Sühnopfer seines Sohnes für unsere Sünden angenommen hat und wir dadurch teilhaben im Glauben am ewigen Leben des Gottessohnes. Und so sagt Emil Frommel einmal in einer seiner Predigten, in einer Osterpredigt: Am Karfreitag ruft der Sohn: Vater, vergib ihnen. Und an Ostern antwortet der Vater: Ich habe ihnen vergeben. Am Karfreitag bringt der Heiland das Opfer und ruft: Es ist vollbracht. Deine und meine Seligkeit ist vollbracht. Und der Vater antwortet an Ostern: Ich habe dein Opfer angenommen. Die Auferweckung Jesu von den Toten, die Auferstehung Jesu von den Toten, das, was wir also am Osterfest feiern, ist der Beweis dafür, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, absolute Gültigkeit hat vor unserem himmlischen Vater. Das wird dadurch bestätigt, besiegelt. Das Leben triumphiert, das göttliche Leben triumphiert über den Tod. Das göttliche Leben triumphiert über die Ursache des Todes, über die Macht der Sünde, über das, was uns von unserem himmlischen Vater von Natur aus trennt. Und nun kommen wir zum dritten und letzten. Wir sehen ebenfalls in diesem Ostergeschehen, dass die Wahrheit triumphiert über die Lüge. Also zunächst einmal triumphiert die himmlische Macht über die irdische Macht und auch über die Macht der Finsternis, die dahinter steht. Dann triumphiert das Leben über den Tod. Das Leben triumphiert auch über die Macht der Sünde. Und nun sehen wir, dass die Wahrheit triumphiert über die Lüge. Wir lesen noch einmal die Verse 11 bis 15. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Soldaten, die damals versagten, waren Todeskandidaten. Wir wissen das aus Apostelgeschichte 12. Ich habe dieses Geschehen vorhin schon erwähnt. Die Soldaten wurden abgeführt und wurden hingerichtet. Und dasselbe Schicksal hätte ihnen hier geblüht, wenn nicht der Hohe Rat seine Hand darüber gehalten hätte. Natürlich aus Eigennutz. Wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid, dass euch nichts passiert. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Die Pläne der jüdischen Obrigkeit sind gescheitert, aber sie geben nicht auf. Nun greifen sie zu einer Lüge. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in ihrer Verblendung davon ausgegangen sind, dass sie Gott in dieser Sache einen Gefallen taten. Der Jesus sagt es ja einmal im Blick auf die Zukunft der Gemeinde Jesu, im Blick auf die Feinde der Gemeinde Jesu: Sie werden euch töten und werden meinen, sie täten Gott einen Gefallen damit. Als im Mittelalter die Gemeinde Jesu, die Gläubigen, die wahren Gläubigen verfolgt wurden durch die römisch-katholische Kirche, da dachte man von Seiten dieser Kirche, man täte Gott einen Gefallen damit. Man war total verblendet. So weit kann es kommen mit einem Menschen, der der Wahrheit ständig, der der Wahrheit permanent widersteht, dass er irgendwann blind wird. Blind für das, was Gott will. Der Herr mag uns davor bewahren. So etwas gibt es. Da tritt ein Zustand der Verstockung ein und der totalen Verblendung. Dann greifen sie eben in dieser Verblendung zum Mittel der Lüge, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Es geht um eine gute Sache, es geht um die Sache Gottes und da könnten wir auch ruhig zu einer Lüge greifen. Da hatten sie keine Probleme damit. Das haben sie schon getan während des Passionsgeschehens, das taten sie später, das taten sie immer wieder. Und diese Lüge, nämlich, dass die Jünger Jesu den Leichnam Jesu gestohlen hätten, diese Lüge hat sich, wie die Kirchengeschichte das aufzeigt, hartnäckig gehalten. Obwohl die ganze Geschichte ja lächerlich war. Nicht wahr? Wie konnten sie behaupten, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen, während sie schliefen? Das ist eigentlich eine lächerliche Sache. Aber wir wissen auch, Lügen, die eigentlich lächerlich sind, die keine Substanz haben, sagen wir mal, die keine Substanz haben, halten sich immer wieder. Ja? Es gibt immer wieder Leute, die der Lüge auch Glauben schenken. So war es damals und so ist es auch in unserer Zeit noch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch manche unter den orthodoxen Juden gibt, die immer noch dieses Märchen glauben, man habe den Leichnam Jesu gestohlen. Die Jünger hätten das getan. Er sei nicht auferstanden, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Könnte ich mir gut vorstellen. In der Welt sagt man, ein Sprichwort sagt es, Lügen haben kurze Beine, aber auch kurze Beine können weite Wege gehen und sehr schnell laufen. Und es hat einmal ein Gottesmann gesagt, ehe die Wahrheit auch nur die Stiefel angezogen hat, ist die Lüge schon um die halbe Welt gegangen. Die Lüge scheint immer schneller zu sein als die Wahrheit und für die Menschen immer glaubhafter als die Wahrheit. Und das zeigt sich auch hier in diesem Fall. Es heißt hier, und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Das bezieht sich natürlich auf die damalige Zeit. Aber wie ich schon sagte, die Kirchengeschichte zeigt, dass sich dieses Gerücht oder dieses Gerede, diese Lüge auch noch weiter hartnäckig gehalten hat. So könnte man den Eindruck haben, dass die Lüge triumphiert. Aber die Lüge triumphiert nicht, sondern die Wahrheit triumphiert. Und das sehen wir dann in der Folge, in der Apostelgeschichte in Sonderheit und auch im Laufe der Kirchengeschichte, dass die Wahrheit immer wieder triumphiert hat über die Lüge. Wir müssen bedenken, dass wenn die Bibel von Lüge spricht, sie nicht nur eine falsche Äußerung meint. Das ist hier der Fall, sondern dass die Lüge von einem Zustand des menschlichen Herzens spricht, dass die Lüge davon zeugt, dass der Mensch sich im Bereich der Finsternis befindet. Es gibt ein Dasein in der Lüge und es gibt ein Dasein in der Wahrheit. Es kann durchaus ein Mensch sehr ehrlich sein und von daher aufrichtig darum bemüht sein, punktuell die Wahrheit zu sagen in bestimmten Situationen und trotzdem lebt er in der Lüge, weil er Christus nicht kennt. Jesus ist die Wahrheit und nur wer ihn hat, lebt in der Wahrheit, selbst da, wo er sich irrt oder aber, das ist natürlich schlimm, hier und da die Unwahrheit sagt. Er lebt in der Wahrheit, wenn er Christus hat. Ich formuliere das so zugespitzt, damit deutlich wird, der Unterschied zwischen einem Leben in der Lüge und einem Leben in der Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. So leben wir auch als Kinder Gottes im Licht und nicht in der Finsternis, obwohl wir uns manchmal so verhalten, als wären wir noch in der Finsternis. Aber wir leben grundsätzlich im Licht. Wir sind versetzt worden aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Und so sind wir versetzt worden aus dem Reich der Lüge in das Reich der Wahrheit. Das, was Christus am Kreuz getan hat und seine Auferstehung von den Toten, das ist die Wahrheit überhaupt. Und diese Wahrheit triumphiert über die Lüge. Nicht immer sichtbar in dieser Welt, das wissen wir. Es sieht so aus, als wenn die Lüge triumphieren wird, aber wir wissen das aus der Geschichte der Gemeinde Jesu, dass der Sieg letztlich immer wieder auf der Seite der Wahrheit des Evangeliums liegt. Und so dürfen wir uns freuen an diesem Osterfest über diesen dreifachen Triumph, den der Herr Jesus in seiner Auferstehung von den Toten errungen hat, über irdische und finstere Mächte, über den Tod und über die Lüge. Das ist, und das möchte ich zum Schluss noch anfügen, das ist eine Sache, die geglaubt werden will. Wir haben dieses Zeugnis in der Heiligen Schrift. Wir haben es zunächst einmal nicht vor Augen. Dass der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist, das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Nun, die Auferstehung Jesu ist sehr gut bezeugt. Kaum etwas gibt es, was im Altertum geschehen ist, was so gut bezeugt ist wie die Auferstehung Jesu von den Toten. Das muss man einfach so sagen. 500 Brüder, so sagt Paulus, haben ihn auf einmal gesehen, zur gleichen Zeit gesehen. Sie können nicht alle gelogen haben. Und Paulus fügt hinzu, und das ist auch ein Hinweis auf die Richtigkeit dieser Zeugenaussagen. Einige könnt ihr noch fragen, aber andere könnt ihr nicht mehr fragen, warum, sie sind schon entschlafen. Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass diese Zeugenaussagen gut und richtig sind. Sonst hätte Paulus das nicht hinzugefügt. Also, die Auferstehung Jesu von den Toten ist klar und deutlich bezeugt in der Heiligen Schrift, aber sie will eben geglaubt werden. Wir dürfen sie glauben. Es ist das Zeugnis des Heiligen Geistes in unseren Herzen, dass es wirklich so ist, dass wir es glauben können, ist, wie Luther sagt, ein genauso großes Wunder wie die Auferstehung Jesu selbst. Und daran merkt man, dass Glaube eine große Sache ist, ja. Das ist nicht eine Sache bloßer Willensentscheidung. Ich will das jetzt auch glauben oder so. Sondern immer dann, wenn ein Mensch zu diesem Glauben kommt, dass Jesus am Kreuz seine Sünden getragen hat und dass er auferstanden ist von den Toten, ist die Auferstehungskraft Jesu in seinem Herzen wirksam gewesen. Ist ein großes Wunder der Gnade Gottes an ihm geschehen. So haben wir es also im Glauben, all das, was ich heute Morgen versucht habe deutlich zu machen, hier aus diesem Ostergeschehen, haben wir im Glauben, aber dann wird eines Tages das auch sichtbar offenbar werden vor aller Welt, was wir hier im Glauben annehmen dürfen und worüber wir uns im Glauben freuen dürfen. Jetzt wird es im Wort bezeugt, dann werden wir sehen, alle Menschen, alle Welt wird es sehen und alle Knie werden sich beugen vor unserem Herrn Jesus Christus, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. So fassen wir noch einmal zusammen. Es geht hier unter anderem, es sind auch viele andere Aspekte noch hier in diesem Text enthalten, es geht unter anderem um den Triumph Jesu in seiner Macht und Herrlichkeit über alles irdische Machtgebaren. Es geht um den Triumph Jesu über den Tod, sein Leben triumphiert über den Tod, und es geht um den Triumph der Wahrheit Jesu über alle Lüge. Amen.